Sprenger spricht.
Hashtag Media and Sports.
Hallo zusammen, die zweite Frau Ensuite. Der Hashtag Media steht heute für Medien und Kommunikation. Der Hashtag Sports für Handball. Der Hashtag Hallo heißt Isabel Hofmann.
Hallo Christian, schön dich zu hören.
Isabel, einmal deine genaue Berufsbezeichnung bitte.
Ich bin Leiterin Medien und Kommunikation.
Und das bei der SG Handewitt. Und das tut mir in der Seele immer noch weh beim Vizemeister.
Ja, mir auch. Also leider immer noch.
Sind die Tränen mittlerweile getrocknet?
Es wird ein bisschen besser, aber das Saisonfinale war einfach ein ganz, ganz bitterer Tag, weil wir am Ende punktgleich mit dem Meister Vizemeister geworden sind.
Lass uns alle die nochmal mitnehmen. Vielleicht hört ja tatsächlich der ein oder andere meinetwegen. Und jetzt nicht unbedingt wegen Handball. Es werden viel mehr sein, die jetzt deinetwegen hören und die wegen Handball hören, ist mir auch klar. Das ist ja auch der Sinn der Sache. Aber für die anderen, der letzte Spieltag.
Ach, wo fange ich da an? Der letzte Spieltag war Bauchkribbeln ohne Ende. Wir hatten ein paar Spieltage vorher leider eine Niederlage eingefahren, obwohl es klar war, dass wir alles gewinnen müssen, damit wir das noch irgendwie in der eigenen Hand behalten können. So war es jetzt so, dass am letzten Spieltag hat sich entschieden, wer Meister wird in der Handball-Bundesliga. Ein absolutes Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen dem THW Kiel und der SG Flensburg-Handewitt. Zwei absolute Top-Mannschaften mit herausragenden Leistungen die ganze Saison über hinweg. Und es war so, dass wir im Prinzip auf Schützenhilfe der Rhein-Neckar-Löwen hoffen mussten, die gegen den THW gespielt haben, um eine Meisterschaft feiern zu können. Ja, und leider hat das nicht geklappt. Und ein Angriff, der letzte Angriff des Spiels Rhein-Neckar-Löwen gegen den THW Kiel war letztendlich entscheidend und hat den THW zum verdienten Meister gemacht.
Letztlich gab dann der direkte Vergleich den Ausschlag. Wie habt ihr das alles verarbeitet oder wie hat dann auch die Mannschaft erstmal reagiert?
Sehr, sehr, sehr traurig, sehr emotional. Ich war auch nach dem Spiel mit in der Kabine. Das war schon hart, weil wir tatsächlich eine ganz, ganz schwierige Saison auch unabhängig von Corona hinter uns haben. Wir hatten viele verletzte Leistungsträger, die über Monate uns weggefallen sind oder auch immer noch leider verletzt sind und wegfallen. Ein Rückraum, den wir im Prinzip nur noch einfach besetzt haben, das heißt wenig Möglichkeiten zu rotieren, Spieler zu schonen, die Belastung auf mehrere Köpfe zu verteilen. Und das war sehr, sehr hart und die Jungs sind im Prinzip in jedem Spiel an ihr Limit gegangen, an ihre Leistungsgrenze gegangen und darüber hinaus und unter Schmerzen und haben echt die Zähne zusammengebissen und so gekämpft, voller Herzblut und Leidenschaft und man fühlt da halt dann auch irgendwie total mit und ja, am Ende ist es dann sehr, sehr hart und bitter, wenn man sich dann doch nicht belohnen kann und ja, von anderen abhängig ist, dass es dann klappt, ja.
Du hast schon gesagt, überhaupt eine krasse Saison. Also diese wurde ja dann wenigstens gespielt, aber nichtsdestotrotz schwierig. Warum? Wo lagen genau die Probleme?
Also erstmal können wir alle, glaube ich, sehr privilegiert sein oder sind sehr privilegiert, dass wir unsere Jobs weiter ausführen konnten, dass wir den Handball weiter irgendwie am Leben erhalten konnten, dass die Spiele stattfinden konnten. Das ist ja gegen anderen Berufsgruppen oder Gesellschaftsgruppen war das ja ganz, ganz schwierig. Also in dem Sinne können wir eigentlich sehr froh sein, dass wir die Saison überhaupt zu Ende spielen konnten. Das war unser aller Wunsch, dass wir das irgendwie schaffen, trotz Corona. Aber aufgrund der Pandemie, ein Lockdown, dann wurde die letzte Saison abgebrochen. Es waren ganz viele neue Situationen, auf die man sich irgendwie einstellen musste, Spielabsagen, Quarantäne, Spieler, die in Quarantäne mussten, weil sie Kontakt hatten bei der Nationalmannschaft, Erkrankungen. Also es war ja eine ständige Ungewissheit, aber ich glaube, und da will ich jetzt uns gar nicht so hervorheben, ich glaube, das geht ja jedem oder ging jedem im letzten Jahr irgendwie so, dass man diese Ungewissheit irgendwie verarbeiten musste und dass das unterschwellig natürlich die ganze Zeit mitläuft und natürlich einen auch irgendwie beschäftigt. Das muss man ja auch zugeben.
Beim Fußball wissen wir ja nun mittlerweile alle, wie das mit diesen Tests lief, wie war es beim Handball und vor allen Dingen, wie hoch war dann auch nochmal der Kostenaufwand jetzt für die Vereine?
Tatsächlich bei den Kosten, das weiß ich gar nicht genau. Natürlich war das mit zusätzlichen Kosten verbunden. Da gab es aber auch Lösungen innerhalb der Liga. Aber wir haben auch pandemieabhängig getestet. Also wir haben angefangen im Herbst mit einmal die Woche Testung, immer natürlich dem Spiel nah. Jetzt am Ende haben wir auch zweimal die Woche PCR-Tests gehabt. Unser Mannschaftsarzt hat die durchgeführt. Wir haben eine Kooperation mit einem Labor gehabt, wo wir die natürlich auch innerhalb von 24 Stunden auswerten lassen konnten. Aber auch das ist trotzdem immer mit viel, ja, Arbeitsaufwand drumherum, das alles zu organisieren. Manche Spieler sind dann auch nicht vor Ort in der Reha. Also es ist ja irgendwie ein organisatorischer Mehraufwand auch, der da geleistet wird. Aber genauso im Fußball. Also das kommt dann einfach immer noch dazu, ja.
Wie bist du oder wie ist der Verein dann kommunikationsmäßig damit umgegangen, wenn es denn mal einen Fall gab?
Wir fahren ja generell die Strategie, transparent zu kommunizieren. Das ist mir persönlich sehr wichtig, weil ich finde, dass man ja nichts unter den Teppich kehren muss. Also wir können alles ganz klar erklären, wie wir hier arbeiten, transparent sein, die Leute mitnehmen. Und wir haben ja nichts zu verbergen. Im Gegenteil, wir wollen begeistern für das, was wir tun. Und so, wir hatten auch einen positiven Fall. Da sind wir auch offen mit umgegangen. Das war auch nach den Länderspielpausen. Das war immer so ein bisschen, da haben wir immer sehr den Atem angehalten, wenn wir fast 12 Nationalspieler haben wir, glaube ich, wenn du die abstellst und die sind in ganz Europa irgendwie unterwegs und du weißt nicht wo und wie und teilweise Linienflüge und man die kommen zurück. Natürlich werden die da auch getestet, aber natürlich ist da ein gewisses Risiko da, weil diese sogenannte Blase, in der sie sich ja hier in Flensburg aufhalten, dann nicht mehr gegeben war. Und ja, da hatten wir dann auch einen positiven Fall. Und ich finde, das ist immer der bessere Weg, damit dann offen umzugehen.
Sehen das denn alle so? Also jetzt zum Beispiel auch die Spieler und diejenigen, die dir vorgesetzt sind?
Ja, absolut. Also ich würde schon sagen, dass wir uns auf den Weg auch so verständigt haben und geeinigt haben. Wir sprechen natürlich alles, bevor wir Sachen rausgeben, intern ab. Wir sprechen auch, was wir erzählen möchten. Das ist ja ganz klar. Es geht auch immer um den Schutz des Spielers. Also natürlich werden dann auch keine Namen veröffentlicht. Und wenn wir Namen veröffentlichen, dann nur unter ausdrücklicher Zustimmung des Spielers. Und deswegen ja, fahren wir da eine sehr ganzheitliche und, ja, wie soll ich denn das sagen, einheitliche Strategie. Also wir sind uns da sehr einig, wie wir damit umgehen wollen.
War ja nicht immer so in Flensburg. Das meine ich jetzt allerdings dann natürlich auf das bezogen, was sonst so jeder Autofahrer oder jede Autofahrerin als erstes mal mit Flensburg assoziiert. Nimm mich mal mit kurz in die Stadt.
Ich bin ja selber zugezogen. Ich mag Flensburg gerne. Es ist eine sehr urige und kleine, gemütliche Stadt, finde ich. Weil ich habe auch lange in Köln gelebt, deswegen finde ich Flensburg eher gemütlich. Ich weiß nicht, wie die Flensburger das jetzt beurteilen würden. Wir liegen an der Förde. Flensburger Förde sind die nördlichste Stadt in Deutschland. Und das merkt man auch. Wir haben ja die Grenze zu Dänemark direkt vor der Haustür. Das heißt, hier sind auch viele Dänen. Es ist sehr skandinavisch angehaucht, was ich total gerne mag. Es ist locker, entspannt. Die Leute sind alle ein bisschen ruhiger und entspannter. Und ja, man hat das Meer und im Prinzip damit auch Urlaub direkt vor der Haustür. Also wir befinden uns hier in Schleswig-Holstein im absoluten Urlaubsgebiet. Und das ist schon schön, weil der Job natürlich auch ein gewisses Stresspensum mit sich bringt. Und wenn man dann eben am Strand auch mal ein bisschen spazieren gehen kann oder einfach mal sich zur Ruhe setzen kann und da was lesen kann und ein bisschen aufs Wasser guckt, das hilft schon sehr, den Kopf auch mal frei zu bekommen.
Und die Luft ist sicherlich auch besser. Und natürlich ist Flensburg eine Handballstadt. Wie sehr hilft dir das auch im Job?
Ja, absolut. Also das war mir vorher auch gar nicht so bewusst. Wenn man dann natürlich bei einem neuen Verein anfängt und so ein bisschen die Fühler ausstreckt, wie wird das hier gelebt, wie tickt die Stadt? Also das ist eine Handball-Hochburg. Bis die ganze Region, bis nach Kiel, also bis, ich sag mal, Umkreis Kiel, ist das alles SG-Gebiet. Und zwar bis zur Nordsee, also bis zur Nordseeküste auch und bis runter nach Dithmarschen. Also das Einzugsgebiet ist schon sehr, sehr groß und man findet auch die SG in der Stadt an verschiedenen Ecken wieder. Und diese Identifikation und dass so eine ganze Region und Stadt hinter einem Verein steht, das ist unglaublich schön. Und das macht es dann in dem Sinne auch irgendwie ein bisschen dankbarer in meinem Job und auch in gewissermaßen einfacher, weil wir uns natürlich nicht gegen ein, jetzt möchte ich weiche Flensburg nicht zu nahe treten, die spielen in der Regionalliga, das ist der Fußballverein hier. Aber natürlich merkt man schon, dass man da auch ein Alleinstellungsmerkmal hat und das macht es in vielerlei Dingen auch einfacher.
Und macht es das umso schwerer, dass Kiel jetzt Meister geworden ist?
Ja, Flensburg-Kiel, das ist die Top-Clubs in Schleswig-Holstein, das ist wie Dortmund-Bayern, würde ich sagen. Und dann noch in einem und demselben Bundesland, Nordderby, das sind die coolsten Spiele, das macht auch richtig Spaß, da brennt wirklich die Hütte, egal ob in Kiel oder in Flensburg. Ja, das kann man so sagen, das tut definitiv weh. Aber man muss auch, und das finde ich ganz wichtig in dieser Saison, auch einfach hervorheben, was für eine Leistung dahinter steckt, unter schwierigen Bedingungen ganz oben zu stehen. Und ich glaube, da haben wir uns beide nicht viel gegeben und haben bis zur letzten Sekunde tatsächlich um die Meisterschaft gekämpft. Und das ist unter den Voraussetzungen, wie sie waren, finde ich herausragend, zwei Mannschaften an der Spitze zu haben. Ja.
Ist es dann so, dass du jetzt auch mit dem Kollegen auf der anderen Seite, hätte ich jetzt beinahe gesagt, also auf der Kieler Seite, danach dann auch nochmal kommunizierst, dass ihr euch auch nochmal austauscht?
Ja, absolut. Wir haben sowieso einen sehr guten Austausch und telefonieren regelmäßig. Das möchten Fans, glaube ich, immer nicht so hören, aber auf Vereinsebene ein sehr schönes Miteinander, weil wir natürlich dieselben Probleme manchmal haben oder auch dieselben Themen beieinander aufploppen, dadurch, weil wir ja eben auch in einer Ecke unterwegs sind, in einem Bundesland unterwegs sind und da tauschen wir uns schon gerne aus und das ist auch immer ein guter Ratgeber, finde ich, mit Kollegen zu sprechen und da mal zu hören, wie die mit gewissen Themen umgehen oder umgekehrt fragen wir auch mal nach, wie wir mit Sachen umgehen. Ich habe ihm danach gratuliert, also Christian, er heißt auch Christian, wenn du das jetzt hörst, tut mir leid, es hat einen Tag gedauert, ich muss das wirklich erst mal sacken lassen. Aber ja, ich habe ihm auch zu dieser Saison gratuliert und zu der Arbeit, weil ich ja auch weiß, was er auch geleistet hat. Und ich glaube, das kann man dann auch anerkennen.
Natürlich hört er das jetzt. Das hört ganz Handball Deutschland, hoffe ich mal. Wir reden gleich ja noch eben auch über all dieses Besondere, weil du eben auch schon den unterklassigen Verein angesprochen hast. Einst dann Kiel und euch vielleicht auch die Freude in Gänsefüßchen oder die Erleichterung, dass jetzt kein Verein in die erste Liga aufgestiegen ist, Bundesliga-Fußball?
Ja, das hätten wir mit Sicherheit auch gemerkt. Ich persönlich hätte mich für Holstein Kiel gefreut, weil ich finde, die haben auch eine unfassbar gute Saison gespielt und man schied da schon immer auch irgendwie ein bisschen hin. Aber ja, ich glaube, für uns Handballer ist es vielleicht sogar ganz gut, dass sie nicht in die erste Liga aufgestiegen sind, ja.
Ja, ich meine das jetzt rein unter, also mal fernab von allem Sportlichen und ich komme ja aus Köln, fernab von allem anderen. Das tat mir dann auch in der Seele weh, vor allem wenn du denn zweimal das alles erleben musst. Aber ich meinte das jetzt tatsächlich aufs Marketing bezogen, auf den Stellenwert und so weiter und so fort und auf die Arbeit.
Ja, sicherlich. Also das hat man auch schon in den Relegationsspielen gemerkt, dass die Aufmerksamkeit da ganz stark im Fußball liegt und wir natürlich noch mitten in der Saison waren. Das muss man ja auch sagen. Wir haben ja jetzt deutlich länger gespielt als die Fußballer. Ich glaube schon, dass das für den Handball schwieriger geworden wäre. Auf uns persönlich bezogen, mit unserer Partnerstruktur, wie Flensburg da auch aufgestellt ist, mit unserem Einzugsgebiet, will ich mich jetzt nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, aber ich glaube schon, dass wir da sehr, sehr tolle und große, gute Partner an unserer Seite haben. Ja, und die das auch sehen, was wir leisten, über Jahre hinweg, muss man an der Stelle sagen.
Darüber reden wir gleich und über vieles andere noch mehr. Die erste Aufgabe, die der Gast, die Gästin bei Media and Sports zu erledigen hat, bevor es in die erste kurze Unterbrechung geht, ist uns die Assoziation zu verraten, wenn das Wort Werbung fällt.
Das ist aber eine schwierige Frage. Werbung ist eine nette Unterbrechung, ja, und eine Inspiration.
Dann lassen wir uns jetzt mal kurz inspirieren. Isabel Hofmann, wir haben es schon angedeutet, bevor wir dann im dritten Part zum Werdegang dieser jungen Frau kommen und noch vieles Privates erfahren werden, kommen wir jetzt einmal zu dem über das, was wir eben gesprochen haben, der Handballkrimi. Ein bisschen fiel der natürlich hinten über, wegen der Fußball-Europameisterschaft.
Ja, tatsächlich ja, muss man leider so sagen. Tatsächlich bin ich sonst jemand, der sich Fußball-Großturniere von A bis Z rundum anschaut. Dadurch, dass wir aber mitten noch gefühlt im Saisonendspurt waren, die letzten Wochen sehr, sehr kräftezehrend auch im Job waren. Ich meine, wir spielen auch alle 3 Tage, da bleibt nicht so viel Zeit zum Durchatmen. Habe ich gar nicht so viel von der EM verfolgt. Ja, ist ein bisschen schade, weil ich glaube, wie gesagt, auch dieser Krimi, dieser letzte Spieltag, da muss man kein Handballfan sein, sondern einfach, wenn man sportbegeistert ist und sich das anguckt, wow, ich glaube, das reißt dann schon mit und emotionalisiert, ja.
Wie sehr schadet der Fußball generell dem Handball jetzt? Und dann nehmen wir mal die Europameisterschaft. Gut, durch die Zeitverschiebung, normalerweise wäre der ja schon längst durch gewesen. Aber ja, wie sehr schadet generell der Fußball jetzt dem Handball, zum Beispiel dem Handball?
Schadet finde ich immer schwierig, weil ja, der Fußball ist in Deutschland die Übermacht, der Sport, der die Massen zieht. Das ist schon sehr, sehr lange so und das wird wahrscheinlich auch noch sehr, sehr lange so bleiben. Natürlich steht der Handball, aber auch andere Sportarten wie Eishockey oder Basketball stehen da natürlich immer irgendwie im Hintergrund. Ja, also man merkt es schon, dass natürlich die Begeisterungsfähigkeit dann doch eher beim Fußball ist. Aber ich würde sagen, dass der Handball einfach total cool begeistern kann, wenn man sich da drauf einlässt. Also ich hatte ja, bevor ich im Handball gearbeitet habe, auch mit Handball eigentlich gar nichts zu tun. Und ich muss sagen, das packt total. Es geht ganz viel, passiert ganz viel in einem Spiel und da können nochmal Rückstände aufgeholt und gedreht werden. Also es ist super, super spannend und macht ganz viel Spaß.
Ich gehe komplett mit. Wenn ich einmal Handball einschalte, dann bleibe ich auch dran, egal was das für ein Spiel ist. Ist tatsächlich so. Ich muss es nur erstmal finden. Zum Gucken.
Das ist sicherlich ein Problem. Also wir haben natürlich mit Sky einen sehr starken Partner, die gemeinsam mit der HBL damals einen Vertrag abgeschlossen haben, dass jedes Spiel auch wirklich live gezeigt wird. Ich finde, das ist überragend. Vorher war das nicht so. Das kann ich mir gar nicht vorstellen, weil man das aus dem Fußball gar nicht anders kennt, dass jede Begegnung gezeigt wird. Das finde ich super und das ist auch ganz, ganz wichtig, dass man da einen Partner an der Seite hat. Im Fußball wird es ja jetzt immer mehr so, dass 4 verschiedene Anbieter und die Spieltage so komplett aufgedröselt sind. Ich finde das immer als Verbraucher schwierig, sich dann da zu orientieren. Es ist immer schöner, wenn das in einem Haus ist, aber das haben ja andere entschieden. Genau, das finde ich ganz, ganz wichtig. Das bezieht sich auf die HBL. Die Champions League wurde jetzt seit dieser Saison bei DAZN übertragen. Auch ein ganz starker Partner, den die EHF da gewinnen konnte. Und das finde ich extrem wichtig. Natürlich muss man aber dazu sagen, und das ist leider, versuchen wir natürlich auch irgendwie mal im Sportstudio, jetzt haben wir den NDR Sportclub, natürlich ist der NDR unser Einzugsgebiet, wo wir auch öfter mal Gast sind und uns präsentieren können. Das ist für uns natürlich extrem wichtig, solche Formate wahrnehmen zu können und auch mal einen Gast zu stellen, dass man auch mal die Möglichkeit hat, die Jungs kennenzulernen, die auf der Platte stehen. Aber dazu muss man leider immer wieder sagen, das funktioniert nur, wenn beim NDR, den möchte ich jetzt ausklammern, aber bei anderen Formaten im TV, wenn der Fußball Länderspielpause hat, ja, und dann gibt es noch andere Sachen. Also das fällt immer so ein bisschen hinten unter. Und wie du sagst, es ist schwierig, da die Spiele zu finden. Im Free-TV gibt es einige Begegnungen und ich glaube, es sind auch nicht viele innerhalb der Saison. Das ist ein bisschen schade. Da würde ich mir auch mehr Free-TV-Reichweite im Prinzip wünschen, dass die Leute einen einfacheren Zugang dazu bekommen. Ja,
ja, was wäre das jetzt am letzten Spieltag für eine überragende Konferenz gewesen und für eine überragende Werbung für den Handball?
Ja, absolut. Wie gesagt, Sky ist da ja unser Partner und die haben auch die Konferenz gezeigt und die haben das Herzschlagfinale gezeigt. Und ich glaube, die Leute, die dann auch den Handball gerne gucken möchten, können dann gerne auch bei Sky einschalten. Ich finde, die Kollegen machen das sehr, sehr gut und es ist eine gute Zusammenarbeit, die wir da pflegen.
Es spricht die Medien- und Kommunikationsexpertin. nein, ist ja auch alles gut. Ich finde das auch gut, was Sky da macht. Das Problem ist halt nur, du guckst es, wenn du weißt, dass es da läuft. Mhm. Du selbst aber nicht jetzt mal ebenso sitzt sonntags nachmittags auf der Couch und selbst dann mal eben da vorbei.
Ja, ich weiß, was du meinst, ja. Ja, das ist bei Großturnieren im Handball, ne, wenn dann eine WM, eine EM läuft, da sind ja die Massen auch total begeistert. Dann fällt das oft in den Januar, wo ja auch nicht viel anderer Sport, außer natürlich Wintersport, um Gottes Willen. Aber ich sag mal, wo man auch Lust und Zeit hat, das zu schauen. Und natürlich hoffen wir als Vereine auch immer wieder, dass das diese Welle so ein bisschen überschwappt und die Leute dann auch bei uns Vereinen hängen bleiben und auch in die Hallen kommen und uns medial verfolgen. Aber wie du sagst, es ist schwierig, man zappt nicht mal eben durch und man muss schon wissen, wo es läuft, ja. Leider ist es so, ja.
Gehen wir mal weg vom Fernsehen, weil Media soll ja eben auch für andere Sachen stehen. Wie ist es mit Print, wie ist es mit Podcast, wie ist es mit Radio?
Wir haben hier ja einen sehr hohen, großen Radiopartner mit RSH, die mit uns auch zusammenarbeiten. Und wir haben hier die Printjournalie in Flensburg, die natürlich die SG auch täglich abbildet. Also da, das ist schon, finde ich, sehr gut vertreten. Ja, ich glaube, ich merke halt jetzt, die Arbeit ist eine andere. Man muss vielleicht mehr proaktiv auf die Journalisten auch zugehen, Geschichten weitergeben, Geschichten erzählen. Dann hatten wir in der letzten Saison ein ganz großes Projekt mit unserer Amazon Prime-Doku, wo es auch genau darum ging, ein bisschen mehr zu zeigen von uns, um die Leute auch natürlich zu begeistern, für die SG zu begeistern, aber auch ganz übergeordnet für den Handball zu begeistern, dass man auch Lust hat, ja, durch die Charaktere, die wir nun mal in der Mannschaft haben, coole Jungs, ja, die Leute über Personalities irgendwie zu catchen. Und natürlich versucht man dann mehr, ja, die Journalisten auch vielleicht mitzunehmen, mit denen mehr zusammenzuarbeiten. Das ist, ich sag mal, es ist nicht so einseitig vielleicht wie im Fußball.
Wie gehst du dann auf die Kollegen zu und auch auf die Handballer? Sagst du, Mensch, komm, ihr könnt bei dem mal zu Hause miterleben, wie der kocht oder wie das Baby wickelt oder?
Das sind Sachen, ja, da muss ich mich auch ein bisschen drauf einlassen, weil ich finde, auch eine gewisse Privatsphäre soll den Jungs auch erhalten bleiben. Aber natürlich gibt es den einen oder anderen Spieler, wo man vielleicht mal nachfragt, ob sowas möglich wäre. Das versuchen wir, besprechen wir gemeinsam. Jetzt bei der Doku zum Beispiel, da haben wir vorher ausführlich mit dem Trainerteam darüber gesprochen, was möglich ist, weil wir natürlich, das steht und fällt ja mit dem Zutritt, den so ein Kamerateam bekommt. Und da mussten wir natürlich unser Trainerteam auch voll auf unserer Seite haben, weil wenn die auf unserer Seite sind, ist die Mannschaft in der Regel auch auf unserer Seite. Also ne, das war aber super gut und sind wir auf ganz offene Ohren gestoßen. Und weil wir natürlich alle wissen, dass wir vielleicht ein bisschen mehr machen müssen, um stattzufinden, um wahrgenommen zu werden. Und das ist den Spielern ja genauso bewusst wie unserem Trainer, unserem Geschäft. Also es ist ja allen Beteiligten irgendwie bewusst. Und ich glaube, für die Spieler selber ist es ja noch mal mehr so, die geben alles, die leben ihren Sport. Und ich meine, das betrifft ganz viele andere Randsportarten, das will ich gar nicht anders sagen. Das betrifft die Basketball-, Eishockeyspieler, Leichtathleten. da ist, steckt ganz, ganz viel harte Arbeit drin und die möchten natürlich auch gesehen werden, das ist ja ganz klar.
Würdest du denn dann auch, also wenn wir jetzt mal über andere, also Handballer haben wir ja auch schon mal in anderen Formaten gesehen, ich denke jetzt an Grill den Hänsler, um mal ein harmloses Format zu nehmen, würdest du dann auch proaktiv jetzt auf Sender zugehen und sagen, Mensch, ladet doch mal den ein als Koch oder?
Nee, tatsächlich nicht. Dazu haben wir ganz ehrlich und einfach gesagt gar keine Zeit.
Warum sehe ich denn nicht zum Beispiel jetzt auch mal Handballer in einer dieser unzähligen Diskussionsrunden, wo es um Corona und Gesellschaftliches und vieles geht?
Das wäre schön. Und sicherlich haben da auch einige einiges dazu zu sagen. Aber ich glaube, dass eben auch der Fußball auch aufgrund der Amateursportler, ich meine, der DFB ist der größte Sportverband in Deutschland und das liegt ja auch an den Amateuren, einfach unfassbar viele Massen bewegt und auch ein Spiegelbild der Gesellschaft ist. Ja. Und ich glaube, dass natürlich dann, wenn da Verantwortliche von Fußballvereinen sitzen, die dann da einen anderen Einblick geben, dass das einfach ja tatsächlich in Deutschland einen höheren Stellenwert hat.
Wie weit kann denn der Handball dann jetzt, wenn du den DFB schon ansprichst, davon profitieren, wie der DFB im Moment sich darstellt oder auch wie sich die Nationalmannschaft oder die Mannschaft dargestellt hat? Inwieweit ist da vielleicht sogar die Chance jetzt auch für den Handball anzugreifen, mal wieder?
Ich glaube, dass ja die Olympischen Spiele stehen ja vor der Tür. Da ist auch der Handball ein ganz großes Thema. Aber ich glaube, es ist total müßig, immer zu sagen, wann können wir punkten, wenn der Fußball nicht funktioniert. Weil das wird es nicht geben und das wird nicht funktionieren. Wir werden wahrscheinlich nie diese Massen bewegen wie der Fußball. Und das ist... Man muss einfach dann auch wissen, in welchem Gefilde man sich bewegt, würde ich sagen. Also es ist ja auch nur meine persönliche Meinung. Es gibt bestimmt viele, die im Handball arbeiten, tätig sind, die es vielleicht auch anders sehen. Aber es hilft ja immer zu wissen, wenn man seine Rolle kennt. Und ich glaube, wir sind ja anders als der Fußball. Der Handball tickt ja anders als der Fußball. Und ich glaube, dass das eine Stärke ist, die man nach außen transportieren kann und dass man Leute, die sportbegeistert sind und gerne Fußball gucken, die sollen gerne weiter Fußball gucken, aber die haben vielleicht dann auch Bock auf Handball. Also wenn man das schafft, irgendwie da auch die Leute zu begeistern und stattzufinden, dann wäre das super. Aber immer zu gucken, okay, wann scheitert der Fußball? Kann das eine Chance sein? Ich glaube, das ist tatsächlich schwierig, weil wenn man jetzt auch schon wieder nur die Berichterstattung heute Morgen im Radio hört nach dem EM aus, das überstrahlt ja alles. Ich glaube, damit muss man dann einfach leben.
Wenn du sagst, die Fußballer, oder andersrum, wenn du sagst, der Fußball tickt anders, inwiefern ticken Handballer anders? Wir sprechen ja nachher noch so ein bisschen mehr über dich, aber du hast ja auch schon gesagt, du kommst aus dem Fußball oder hast mit dem Fußball zu tun gehabt. Inwiefern ticken Handballer anders?
Ich würde sagen, dass ich kann, wie gesagt, ich will, das Problem ist, ich kann ja nicht verallgemeinern. Das ist mein Eindruck. Ich arbeite bei der SG Flensburg-Handewitt und ich nehme hier sehr, sehr bodenständige Jungs wahr, die clever sind, die genau wissen, was sie tun, die viel nebenbei auch in ihren Werdegang investieren, studieren, im Bus sitzen, Bücher wälzen, Hausarbeiten schreiben. Also ich habe so das Gefühl, das liegt natürlich vielleicht, das kann sein. Ich weiß nicht, wie es in anderen Mannschaften ist. Wir haben auch extrem viele Skandinavier bei uns in der Mannschaft. Das ist ein ganz lockeres, entspanntes Miteinander. Aber grundsätzlich würde ich den Handball als, wenn ich das verallgemeinern müsste, als sehr familiär beschreiben. Eine gewisse Bodenständigkeit, aber auch ein Coolness-Faktor, den man ja, vielleicht immer nur Basketballern zuspricht, will ich mal so sagen, so in der Außenwahrnehmung. Aber ich finde, dass unsere Jungs auch sehr, sehr cool sind und sehr gute Charaktere haben. Das kann ich für unsere Mannschaft definitiv so sagen.
Über Leverkusen, über Bayer Leverkusen, wo du ja auch mal warst, da schwebt immer der Begriff Komfortzone. Ist die im Handball weniger und andersrum oder ganz platt? Gehen Handballer eher zu Tchibo als zu Gucci?
Okay, das weiß ich nicht, ob die zu Tchibo gehen. Ja, ich glaube, das ist alles, spielt alles nicht so eine große Rolle. Man muss sich mal überlegen, dass Dänemark in der vergangenen Saison 2020 Weltmeister geworden ist. Und ja, unser dänischer Weltmeister, zwei davon haben Wäschedienst. Das heißt, die fahren die dreckige Trainingswäsche in großen Säcken zur Wäscherei in Handewitt. Und ja, die sind dann relativ schnell am Boden der Tatsache wieder angekommen. Also es ist natürlich, glaube ich, ist das auch, spielt Geld vielleicht auch eine Rolle im Fußballbusiness, wenn man das so, das ist, kann man ja auch als eigenen Wirtschaftszweig inzwischen beschreiben. Natürlich fließt da insgesamt viel mehr Geld im Sponsoring, im Marketing, aber natürlich auch an Gehältern für Spieler. Das ist ja im Handball auch nicht so. Aber ja, ich würde vielleicht sagen, weniger Gucci. Also ja, kann man schon so sagen.
Und leichter auch im Umgang jetzt für dich, um mit ihnen zu arbeiten?
Ja, total. Leichter, ja, also es ist anders, würde ich einfach sagen. Ich will da auch keinem Fußballer irgendwie zu nahe treten. Das ist einfach anders. Wir, wie gesagt, hier oben arbeiten sehr familiär. Wir reden miteinander. Es ist ein nettes Miteinander. Und es ist immer so, auch wenn mir einer sagt, ey, ach, meine Tochter ist irgendwie krank und ich kann den Termin nicht wahrnehmen oder wie auch immer, das ist alles kein Problem, weil ich einfach auch weiß, die lassen mich auch nicht hängen. Also wenn ich irgendwie, weißt ja auch, wie es ist, Journalisten haben kurzfristige Anfragen und ich bin immer in so einer etwas undankbaren Position, weil ich natürlich immer mit Anfragen komme, wo die in der Regel ja nicht unbedingt immer in die Luft springen und immer total viel Lust drauf haben, weil es natürlich immer On-Top-Termine sind, die auch Training haben, die alle 3 Tage spielen. Aber die sind einfach ganz lieb im Umgang und es macht mir ganz, ganz großen Spaß, mit den Jungs zusammenzuarbeiten.
Gibt es denn irgendwas, was du von deinem Fußballjob, wie gesagt, über den reden wir ja gleich, mitnehmen konntest oder mitgenommen hast, wo du beim Handball von profitierst, oder sagst du, ich musste mich komplett umstellen?
Tatsächlich musste ich mich sehr umstellen, weil der Anspruch oder ich sag mal der eigene Anspruch auch ein ganz anderer dann auch war. Man muss mal bedenken, wenn man in großen Vereinen wie Bayer 04 Leverkusen auch gearbeitet hat, wo Medienabteilungen 8 bis 10 Leute vielleicht auch beschäftigen, genauso wie bei Hannover 96 oder bei anderen. Also ich weiß, dass der Borussia Dortmund hat ja eine Medienabteilung zwischen 21 Leuten. So groß ist unsere Geschäftsstelle gar nicht. Also wenn man mal überlegt, dass wir hier mit 8 festangestellten Mitarbeitern in die Saison gehen und viel Arbeit anfällt und wir auch alle an einem gewissen Maximum arbeiten, aber ich finde super effektiv, weil wir ganz, ganz viel rausholen und einfach sehr hohe Erwartungen an uns haben, muss ich schon sagen, dass es am Anfang eine Umstellung war. Man kommt vom großen Fußball, die Medienlandschaft tickt anders, ganz viele Anfragen. Da musste ich mich schon auch darauf einlassen, dass die Handballwelt eine sehr kleine ist und jeder immer jeden kennt und so weiter. Aber natürlich, und das muss ich auch ganz klar sagen, habe ich ganz, ganz, ganz viel im Fußball mitgenommen, was man natürlich total gut anwenden kann im Handball, wo man Sachen weiterentwickeln kann, gerade auch im Social-Media-Bereich oder in meiner täglichen Arbeit weiß ich, wie gewisse Strukturen funktionieren, wie das in großen Vereinen gelebt wird. Das kann man nicht immer 1:1 adaptieren, aber ich sag mal, der Weg dahin, kann ja durchaus der gleiche sein. Und es hilft ja immer, sich auch nach oben zu orientieren und sich dadurch auch weiterzuentwickeln. Von daher glaube ich, dass das Know-how, was ich im Fußball, mir erarbeitet und erlernt habe, mir super, super geholfen hat in meinem Job und
Dann
auch immer noch hilft an der Stelle, ja.
konkretisier doch einmal jetzt zum Beispiel im Bereich Social Media.
Ja, man hat natürlich im Fußball immer eine, ich weiß nicht, ja, eine höhere, was heißt höhere Schlagzahl, will ich gar nicht sagen, aber dann ist man ja auch gezwungen, jeden Tag mehrere Posts abzusetzen. Das war, als ich hier angefangen habe, gar nicht so. Und natürlich komme ich dann an und habe, das sind jetzt Beispiele, Erfahrungen mit Photoshop und wie kann man den Look, wie kann man das einheitlicher machen, die Geschichten, die wir erzählen wollen. Es geht ja auch immer um Storytelling. Wie baue ich das auf? Wie packe ich das an? Okay, wir brauchen auch mehr Videocontent. Also man findet ja etwas vor, ich sag's so, eine Spielwiese, auf der man sich da dann austoben kann. Und ja, da habe ich versucht, eine Strategie zu erarbeiten, einen klaren Weg zu gehen. Und ja, bisher verfolge ich das und die Zahlen sprechen da auch im Moment noch für sich. Also ich hoffe, das bleibt natürlich auch so. Ganz unabhängig vom sportlichen Erfolg ist sowas aber ja nie. Also das weiß man ja auch.
Mann, ich habe jetzt hier ganz viele Vorlagen für einen Cliffhanger, aber StammhörerInnen wissen schon, der Cliffhanger auf Teil 3, der kommt nicht von mir, sondern der kommt in dem Fall von dir.
Ja, bleib gerne dran. Ich hoffe, dass ich ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern kann, wie die Arbeit in der Handballwelt funktioniert im Bereich Medien und Kommunikation. Und ich hoffe, dass das, was ich bisher gesagt habe, interessant war. Und mit Sicherheit wird es auch gleich noch interessanter.
Und ob das jetzt spannend wird, weil wir haben ja gleich zu Beginn gehört, Isabel war nach dem dramatischen letzten Spieltag in der Kabine. Wie ist es generell in der Kabine als Frau?
Also das war tatsächlich eine absolute Ausnahme, weil unser Cheftrainer alle, die auch mit dabei waren, mit reingebeten hat als Abschluss zu den Worten, die er da gesagt hat. Sonst bin ich nicht in der Handballkabine oder in der Spielerkabine. Ich strecke ab und zu mal die Nase rein, wenn ich noch ein paar Interviewpartner für die Mixzone brauche, wenn die Journalisten da nochmal speziellere Wünsche haben an Spielern. Aber ich finde, das ist eine Grenze, die ich gerne für mich wahren möchte. Und andersherum auch, glaube ich, ist es auch für die Spieler eine gewisse Grenze, die gewahrt wird. Und ja, das ist dann in der Männerwelt so als Frau manchmal.
Streckst du dann mit geschlossenen Augen die Nase in die Kabine?
Naja, die rennen ja nicht sofort unter die Dusche, sondern sind ja dann auch irgendwie da noch in der Kabine, quatschen miteinander. Einige haben Behandlungen. Also zu dem Zeitpunkt, wo ich meine Nase noch reinstrecke, ist alles in Ordnung.
Wie alt bist du?
Ich bin 33 Jahre.
So, mit 32 wirst du ja sicherlich, gehe ich jetzt mal von aus, auch schon mal den einen oder anderen nackten Mann gesehen haben. Also insofern dürften weder die noch du jetzt irgendwie in Schockstarre verfallen. War das beim Fußball anders?
Nee, das war auch so. Also da bin ich auch nicht rein. Da wurde auch hin und wieder mal die Tür zugemacht, wenn ich dann kam. Also das war ein bisschen unentspannter vielleicht als bei uns, weil da würde mich keiner ausschließen. Und wenn ich halt jetzt dann einfach auch mal drinstehen würde und zufällig, dann wäre das so. Da schmeißt mich keiner raus. Aber ich möchte das für mich auch nicht. Ich finde, ich würde auch nicht wollen, wenn ich mich umziehe, dass die Spieler bei mir in der Kabine stehen, ehrlich gesagt. Also von daher ist das schon okay so.
Ja, und Kabine ist ja, als ob jetzt unabhängig Mann oder Frau, das ist der aktiven Bereich. Genau. Und Thema durch Bayer Leverkusen, lass uns da nochmal drüber sprechen. Da hast du begonnen. Was hast du bei Bayer gemacht?
Bei Bayer war ich tatsächlich 6 Jahre lang und habe da ganz viel gemacht. Habe da neben dem Studium, was ich an der Deutschen Sporthochschule in Köln absolviert habe, angefangen, erstmal im Fanshop zu arbeiten, aber dann auch nebenbei Stadionführung zu geben im Service Center, also so klassische studentische Aushilfsjobs. Dann war ich aber auch als Werkstudentin da tätig und habe da auch immer mehr gearbeitet. Und letzten Endes war ich festangestellt in der Medienabteilung als Assistenz des Pressesprechers.
Und dann ging es wann weg von Bayer Richtung Norddeutschland?
Genau, mich hat stückchenweise den Norden verschlagen. Zunächst bin ich dann nach Hannover 96 oder zu Hannover 96 gegangen, habe dort 2 Jahre 96 TV mitverantwortet, war da vor der Kamera, hinter der Kamera, also hab den ganzen Tag Videos gedreht und geschnitten und das hat auch super, super viel Spaß gemacht. Und dann lag irgendwann über, ja, zwei Ecken auch, muss man zugeben, das Angebot von der SG Flensburg-Handewitt vor. Und da hatte ich tatsächlich am Anfang ein bisschen Bedenken, wie das ist im Handball, wenn man da noch gar keine Erfahrung hat. Und ja, so bin ich aber bei der SG gelandet.
Die zwei Ecken?
Das war von meiner besten Freundin, ein Studienkollege arbeitet bei der SG und ist jetzt mein Kollege und die suchten auf der Position jemanden. Und so ist das über meine beste Freundin bei mir irgendwie angekommen. Dann hatte er gefragt, weil er wusste, dass eine Freundin von ihr in dem Bereich arbeitet, ob ich da Interesse hätte. Ja, dann haben wir telefoniert und fand ich das, hat mich das sehr begeistert auch, auch die Art, wie er mit mir gesprochen hat. Und so habe ich dann auch mit dem Geschäftsführer Kontakt gehabt, also mit Dirk Schmeschke haben wir uns getroffen. Und ja, ich habe vorher immer in der Redaktion gearbeitet, wenn man das so will. Auch beim Fußballverein spricht man ja von der Redaktion. Und das war für mich auch irgendwie der nächste Step, in meiner Karriere. Und das hat für mich gut gepasst. Aber ich habe viele Gespräche geführt und habe mir da doch Zeit gelassen, ob ich das wirklich machen möchte, weil ich mir eben nicht ganz sicher war, ob ich das Handball-Know-how mitbringe. Letzten Endes muss man aber sagen, bin ich ja nicht der Experte in dem Sport. Das sind ja die Protagonisten, die ich nur dazu bringen muss, möglichst viel zu erzählen darüber.
Das ist das, was ich immer sage. Vergesst nie den Blick von außen. Manchmal tut das ja sogar richtig gut. Apropos Blick. Das Schöne ist ja beim Podcast hören, du kannst ja zwischendrin mal googeln und mal bei Instagram vorbeischauen. Wer da jetzt mal guckt nach Isabel Hofmann, wird sagen, Mensch, die Frau gehört doch vor eine Kamera. Wie schwer war der Schritt dahinter?
Schwer würde ich nicht sagen. Es ist anders und natürlich mache ich das auch super gerne und es fehlt mir auch hin und wieder. Jetzt habe ich aber hier bei der SG haben wir auch zwei, drei Formate, die ich mitgestalten darf, wo ich auch vor der Kamera bin und das macht mir unfassbar viel Spaß. Auch wenn wir hier dann mal, wir hatten ja zu dieser Amazon-Doku eine Kinopremiere, die habe ich dann moderiert und das macht mir sehr, sehr viel Spaß. Das kann man aber beides auch vereinen. Also das passt eigentlich dann ganz gut.
Rampensau klingt ja immer negativ, ist aber in unserem Bereich jetzt gar nicht negativ gemeint. Ganz im Gegenteil, da musst du ja mit offenen Armen und so weiter, mit großer Geste auf der Bühne stehen. Also deshalb Rampensau ist jetzt überhaupt nicht negativ gemeint. Du hast ja nicht nur Moderationstalente, wenn wir jetzt mal ins Eingemachte gehen.
Welche habe ich denn noch?
Habe ich nicht irgendwo mal ein wunderbares Gesangsvideo gesehen?
Ja, das kann gut sein, ja. Tatsächlich singe ich sehr, sehr gerne. Ob das gut ist, weiß ich nicht, müsste man meine Nachbarn fragen. Aber das, ja, mache ich sehr gerne. Also, sobald irgendwo eine Karaoke-Bar aufhat und ich ein paar willige Menschen finde, die sich das wirklich mit mir antun, dann bin ich da auch immer sehr gerne auf der Bühne mit einem Mikrofon in der Hand.
Also ich finde, es war sehr schön anzuhören und auch gut anzuhören. Das
Dankeschön.
heißt dann, du bist ja Rheinländerin, ne?
Ja, ich komme aus Mainz, Rheinland-Pfalz, genau, ja.
Ja, aber das ist ja schon noch ein bisschen was anderes als der jetzt vermeintlich kühle Norddeutsche.
Ja.
Wie leicht gehen die dann mit in die Karaoke-Bar?
Tatsächlich sehr leicht. Also, wir haben das jetzt einmal nach einem Spiel gemacht mit ein paar Kollegen, das war ganz nett. Aber ich muss auch mal eine Lanze brechen für meine norddeutschen Kollegen hier, weil ich muss sagen, ich habe die alles andere als unterkühlt wahrgenommen. Ich wurde hier mit so offenen Armen empfangen und herzlich aufgenommen. Und ja, ich hatte ganz große Bedenken davor, weil, wie du sagst, man sagt das ja immer, die sind so unterkühlt und ein bisschen unnahbar. Das kann ich überhaupt nicht bestätigen. Und ja, ganz, ganz lieb und aufgeschlossen. Und ja, das war schön. Bin hier gut
Ist
angekommen.
das, was sonst vielleicht in den Bereichen ein Nachteil sein kann, ein Vorteil, sprich, dass du eine Frau bist?
Wie meinst du das? In welchem Bereich?
Du bist ja also um dich herum arbeiten nicht so schrecklich viele Frauen.
Das ist mal ein Vorteil und mal ein Nachteil. Also ich kann ja nur für mich sprechen und ich weiß auch immer, ich will dieses Gender-Thema auch gar nicht immer aufmachen, aber ich glaube, natürlich beschäftigt einen das irgendwie. Und man tauscht sich da auch mit anderen Frauen in gewissen Positionen auch aus, die ähnliche Erfahrungen vielleicht auch gesammelt haben. Es ist aber ein Thema und ich glaube, man muss vielleicht ein bisschen mehr abliefern, ein bisschen mehr Leistung bringen, bis man dann auch ja, dafür die Anerkennung bekommt, beziehungsweise auch dann ein Vertrauen. Also man muss vielleicht immer ein bisschen mehr machen. Ganz wichtig ist, glaube ich, aber in jedem Job und auch egal welches Geschlecht, dass man gut ist in dem, was man tut. Und vor allem, man ist immer dann gut, wenn man Spaß hat an dem, was man tut. Und wenn das rüberkommt und die Leute ein Vertrauen in die Arbeit entwickeln, dann ist es egal, welches Geschlecht man ist. Und manchmal muss man auch zugeben, es ist auch ein bisschen leichter mit den Jungs dann vielleicht. Also ich bin ja, du weißt das ja selber, wir hatten im Studium, gibt es ja eine Studie dazu, warum natürlich mehr Field Reporterinnen im Fußball zum Beispiel eingesetzt werden als Männer, weil sie natürlich auch die fieseren Fragen stellen könnten, und trotzdem vielleicht noch eine Antwort bekommen, weil ein Mann sich vielleicht von einer Frau gar nicht so angegriffen fühlt. Also es ist, die Soft Skills sind da vielleicht eher entscheidend, die von Vorteil sein können. Aber es kann natürlich auch manchmal ein Nachteil sein, dass man vielleicht nicht so ganz ernst genommen wird. Ich bin ja auch noch, weiß ich nicht, ob ich jetzt noch jung bin, aber es gibt ja auch viele Journalisten um mich herum, die schon ganz, ganz viele Jahre in dem Job arbeiten. Also ich glaube, da zählt einfach nur, dass man einen guten Job macht und dann ist es egal.
Also 32 ist nun ziemlich jung. Wenn wir bei Sport alle an Fußball denken, dann denken wir natürlich bei Sport auch alle, gerade jetzt auch im Sportjournalismus, verweise ich gern nochmal auf die vorherige Folge mit Nina Probst und Sportfrauennett. Das ist ja schon eine Männerdomäne, das ist ja halt nun mal so.
Ja, sehr. Und das ist, das ist manchmal auch einfach, ich weiß jetzt gar nicht genau, welche Beispiele man da festmachen kann, aber das ist natürlich manchmal auch als Frau nicht ganz einfach, sich da zu behaupten. Und da muss man auch einfach auch klare Linien fahren. Und es gibt so ein Beispiel, dass als ich angefangen habe, ich habe hier ein paar Dinge verändert. Als ich gekommen bin, zum Beispiel, dass wir das auch vom Fußball adaptiert. Ich weiß jetzt nicht, wie es bei anderen Handballvereinen war. Hier war es vorher nicht so, dass Sky oder so nach dem Spiel die Spieler nicht selber von der Platte zieht, sondern bei mir anfragt und ich die Spieler, einfach weil es dann nochmal eine Zwischenstation gibt, weil es mitunter auch sein kann, dass ich von dem einen oder anderen weiß, dass er schnell weg muss, ihm es persönlich vielleicht nicht gut geht oder. Und ja, dass sie eben die Interviewpartner beim Pressesprecher anfragen. Ja, da gibt es einige oder gerade am Anfang wurde das noch nicht ganz so umgesetzt, wie ich mir das vorgestellt habe. Ich habe das auch tatsächlich gemeinsam mit unserem Kapitän besprochen, der sich das damals gewünscht hatte, dass das so läuft. Und wenn man dann halt hört, dass, ja, ach guck mal, die hat ja Haare auf den Zehen, weil man einfach eine starke Meinung hat und für die Sache, also das hat dann auch nichts mit Zicken zu tun, aber man ist ja dann irgendwie eine Zicke, wenn man einfach auch dafür einsteht, für die Vorstellungen, wie man den Job da gerne machen möchte und wie das da dann umgesetzt werden soll. Und in so einer Position mit Verantwortung, auch mit Leuten, die für einen dann arbeiten, versuche ich hoffe, das gelingt mir, ich weiß es natürlich nicht, da müsste man die Leute fragen, mal irgendwie einen Weg zu definieren und die, ja, meine Kollegen mitzunehmen. Aber das ist dann natürlich ein Satz, der kleben bleibt, wo man sich dann fragt, okay, wäre das bei einem Mann gefallen? Ich weiß es nicht.
Gibt sicherlich andere Sätze, die dann bei Männern eher weniger fallen. Wie ist es mit denen?
Was meinst du?
Was soll ich jetzt schon meinen? Also Anzüglichkeiten meine ich natürlich.
Im Negativen jetzt, also wenn die, also so
Sind
meinst du denn genervt?
Anzüglichkeiten nicht immer negativ? Also ich meine jetzt so
Ja.
klassische
Ja.
Anmachsprüche, Show wie Scheiße und MeToo und so weiter und so fort. Das meine ich jetzt in die Richtung gehend.
Ja, also muss ich auch, wenn wir ganz ehrlich sind, die Erfahrung habe ich durchaus auch gemacht, was auch nicht immer einfach ist, damit umzugehen. Show-wie-mäßig, klar, da die Sätze will ich gar nicht sagen, die dann fallen, wenn man einfach in dem Moment irgendwie eine klare Meinung hat, ein Mann sich in seinem Ego vielleicht eingegrenzt fühlt, dass dann auch mal ein paar dumme Sprüche fallen. Man muss aber auch dazu sagen, zum Beispiel untereinander im Mannschaftssport, und ich glaube, das werden auch einige bestätigen, da gibt es schon auch den einen oder anderen Spruch, ne? Und auch mal unter der Gürtellinie. Da bin ich aber zum Glück auch, und ich glaube, anders würde es auch nicht funktionieren, auch nicht auf den Mund gefallen und kann dann auch gerne mal kontern. Das gehört aber dazu. Das sehe ich aber alles als Spaß und das ist jetzt nicht so, wo ich mich drüber ärgere oder sage, okay, diese Wahrnehmung möchte ich nicht, weil das sind Sprüche, die, wenn die Jungs dann auch mal einen zurückbekommen, ist es auch okay. Also genau, da muss man, glaube ich, differenzieren, in welchem Zusammenhang dann sowas auch kommt.
Den Anfang möchte ich aber trotzdem nochmal aufnehmen. Die unangenehme Erfahrung, stammt die aus dem Fußball oder aus dem Handball oder?
Aus dem Fußball tatsächlich. Da gibt es doch die ein oder andere, den ein oder anderen Spruch, die ein oder andere Anmache. Ja, oder vielleicht auch Themen, dass einem dann gesagt wird, okay, du bist eine Frau und des und deshalb geht das und das nicht. Und da muss ich halt sagen, dass sind Themen, wo ich sage, okay, das meine ich ja, es ist geschlechtsunabhängig, was für eine Leistung ich bringe, wie gut ich in meinem Job bin. Und das möchte ich gerne, dass das auch so wahrgenommen wird. Und hier bei uns habe ich dieses Gefühl überhaupt nicht.
Also runtergebrochen hieße das jetzt ja, die Handballer sind anständiger oder der Norddeutsche?
Das würde ich jetzt nicht unbedingt sagen, weiß ich nicht, ehrlich gesagt. Aber es ist sehr respektvoll, hier bei uns auf jeden Fall. Wie das, das kann ich sagen. Es ist ein sehr respektvolles Miteinander auf Augenhöhe und das finde ich ganz, ganz, ganz wichtig und gut.
Du hast ja eben schon das Gendern angesprochen. Ich habe auch mit Nina Probst von Sportfrauennetz haben wir auch darüber gesprochen, wie sehr sich jetzt die Welt auch, zum Glück ja auch die Sportwelt, gewandelt hat, wenn wir über Diversität reden. Spürst du da jetzt, wenn du zurückblickst auf die vergangenen 3-4 Jahre, auch ein öfter, dass die Leute mal mehr reflektieren, dass sie vielleicht auch überlegen, was sie sagen? Oder spürst du generell da einen Wandel? Oder sagst du, die letzten 2-3 Jahre sind an allen, insbesondere an den Männern, vorübergegangen?
Nee, das empfinde ich wirklich auch so wie Nina, muss ich sagen, dass man schon merkt, dass der Sport da auch irgendwie vorangeht und auch ein Zeichen setzt im Sinne der Gesellschaft. Und das ist auch ganz, ganz wichtig. Also das sollte auch alles gar nicht so eine große Rolle spielen, meiner Meinung nach, im Sinne von, wen man liebt oder geschlechterspezifisch. Das ist doch eigentlich egal. So sehe ich das, ja.
Ja, absolut, also auch egal, ob jetzt Hautfarbe oder auch genau. Bezahlung und, da ja. müssen wir überhaupt nicht drüber reden. Ich habe zum Beispiel auch überhaupt nicht verstanden, wie sich Leute aufgeregt haben, dass die deutsche Fußballnationalmannschaft sich mit den Engländern gemeinsam hingekniet hat. Das sind Dinge, die kann ich nicht nachvollziehen und da habe ich dann auch bei Facebook geschrieben. Also derjenige, der es nicht nachvollziehen kann, wenn ich dieses Bild poste, der kann sich auch gerne entfreunden.
Genau, ja. Aber was ich in dem Zusammenhang das auch vielleicht nochmal sagen wollen würde, ist ja, dass es ja immer noch leider so ist, dass gerade auch im Sport und im Fußball an gewissen Führungspositionen, und ich will da jetzt gar nicht die Feminismus-Schublade aufmachen, keine Frauen sind. Also wir haben mit Jennifer Kettemann bei den Rhein-Neckar-Löwen eine Geschäftsführerin und da bin ich, das finde ich cool. Das bewundere ich und ich glaube, dass man natürlich in so Männerwelten die Frauen mehr zusammenhalten vielleicht als, das weiß ich, okay, das ist jetzt auch wieder so dahergesagt, weil ich nicht weiß, wie es in anderen Branchen ist, aber ich kann für den Sport sprechen, dass man natürlich sich da auch nochmal anders austauscht und sich so ein bisschen als Insel auch sieht und sagt, Mensch, wir müssen doch zusammenhalten, weil wir sind so wenige Mädels und auch innerhalb der Journalisten, also da gibt es auch nicht viele Frauen, die da in den Mixzonen stehen oder bei den Großturnieren dann dabei sind. Also aber das würde ich mir wünschen, dass das vielleicht noch ein bisschen mehr kommt, weil ich glaube, es hängt ja vom Know-how ab, was man mitbringt. Und mal gucken, wie sich das noch entwickelt.
Sehe ich natürlich auch schon wieder genauso, dreimal unterstrichen. Was steht als nächstes an und vor allen Dingen, wann geht's weiter? Also jetzt sowohl für dich im Job als auch für deine Jungs in Gänsefüßchen.
Genau, unsere Jungs sind jetzt erstmal mit ihren Nationalmannschaften in Japan, in Tokio unterwegs bei der Olympiade, was wir natürlich alle ganz gespannt verfolgen, weil wir wollen natürlich auch unsere Jungs da supporten und gucken genau, dass die gesund bleiben, vor allem in erster Linie, aber natürlich auch, dass sie möglichst erfolgreich das Turnier bestreiten. Und dann geht es am 2. August mit der Vorbereitung los. Erstmal nur mit einer sehr übersichtlichen Trainingsgruppe. warten, bis die dann alle wieder zurückkommen. Und für mich persönlich steht Urlaub an. Ich habe tatsächlich jetzt 2 Wochen Urlaub, den ich sehr genießen möchte, ein bisschen abschalten möchte. Und dann geht es im Prinzip auch schon weiter mit allen notwendigen Vorbereitungen für die neue Saison. Wir müssen auch ein paar Sachen geplant werden und bevor die Jungs dann kommen. Und dann kann es auch wieder losgehen.
Dann wünsche ich dir einen schönen Urlaub, was ja hier auch ist bei Media and Sports. Ich bin jetzt raus. Ich verabschiede mich schon, sage Tschüss und diejenige oder derjenige ist wurscht. Wer da ist, hat das Schlusswort. All das, was ich nicht gefragt habe, all das, was du noch loswerden möchtest, Isabel Hofmann, darfst du jetzt sagen.
Vielen, vielen Dank fürs Zuhören an der Stelle und ich hoffe, ich konnte ein bisschen auch vom Handball begeistern und der eine oder andere schaut mal bei uns vorbei oder schaut unsere Doku. Ja, und dir, Christian, wünsche ich auch einen schönen Sommer und bis ganz bald hoffentlich. Ciao.
Sprenger spricht. Hashtag Media and Sports.